palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, beschwingt durch die Länderspielpause, auch mit Serie Amore. Die UEFA Nations League hält uns in Atem. Das ist wie so ein Frühlingstag nach einem langen Winter ohne Fußball. Und dann ist dieser Frühlingstag so richtig verregnet. So ungefähr, würde ich mal sagen, ist diese Länderspielpause. Muss man einfach mal so festhalten. Kann man nicht anders sagen. Heute aber freue ich mich, da geht die Sonne auf. Wir haben zugeschaltet den Kunden Nummer 1 von Francesco Caputo, Marius Soike.
Ich würde das Bier echt gerne mal trinken. Also wenn es das irgendwo, wenn es irgendjemand weiß, hallo erstmal, dann sagt mir bitte, wo ich das bestellen kann. Schön wieder da zu sein, wie immer.
Freut mich auch sehr und tatsächlich, wenn man so dich ein bisschen auf den sozialen Kanälen verfolgt, kommt man doch nicht um den Eindruck herum, dass du ja, Bier magst auf jeden Fall.
Ist eine Leidenschaft, ja, doch.
Apropos Leidenschaft, ja, die Nations League, ich habe es gesagt, geht so, was wir da gesehen haben. Die italienische Nationalmannschaft hat angefangen mit einem Freundschaftsspiel gegen die Republik Moldau. Da hat man noch 6 Türchen erzielt. Da hat Mancini sehr viel ausgetestet, hat unter anderem eben Francesco Caputo zu seinem Länderspieldebüt verholfen, der dann auch direkt genetzt hat in seinem ersten Spiel, ist somit der älteste Tordebütant, habe ich nachgelesen, im Dress der Squadra Azzurra. Und dann kam der dritte Spieltag gegen Polen. Die Italiener sind ja gestartet mit einem Sieg und einem Unentschieden, grüßen also auch nach dem 0:0 gegen Polen noch von der Tabellenspitze in der Liga A Gruppe 1. Ja, ich habe es verstanden auf jeden Fall, wie das läuft. A1, 1A, das Spiel war so, ich weiß nicht so richtig, ich muss mich auch an dieser Stelle natürlich nochmal für meine negative Kommentierung entschuldigen. Nee, muss ich eigentlich nicht, wenn ein Fußballspiel schlecht ist, dann ist es halt schlecht und dann sage ich das auch, dass da gibt es eventuell andere Ansichten und ja, wenn mich noch mehr Leute in der Zukunft eher als Marktschreier hören wollen, dann gerne DMs open, sagt man so schön, und dann nehme ich das konstruktive Feedback natürlich immer gerne mit, aber ansonsten, Marius, ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du viele Länderspiele dir reingezogen jetzt in den vergangenen Tagen?
Ich bin tatsächlich nach diesem sehr langen Deadline-Day und was dann danach noch so die ein, zwei Tage danach, die sehr arbeitsintensiv waren, ganz froh gewesen, mich anderen Dingen widmen zu können und habe mir überhaupt kein Länderspiel reingezogen. Aber das ist auch, ja, in anderen Podcasts aus dem FUMS-Universum wurde sich schon darüber ausgekotzt, wie lange diese Länderspielpause ist und wie lange das noch dauert, bis die nächsten Spiele so stattfinden. Und ja, würde ich zustimmen. Also gibt mir irgendwie überhaupt nichts.
Man hatte auch tatsächlich nicht so wirklich das Gefühl, dass da alle Spieler richtig mit Feuer und Flamme dabei waren. Einige Ausnahmen gab es. Caputo, Berardi, auch Moise Kean, die haben auch gegen Polen wieder ein bisschen gewirbelt. Locatelli fand ich ganz gut in der Zeit, in der er dann gespielt hat. Beim Testspiel gegen Moldawien, da war auch noch einiges an Spaß mit dabei auf jeden Fall. Aber da hat man schon gesehen, dass da offensiv dann das ein oder andere an Tempoverschärfungen fehlt und die letzte Energie eventuell nicht aufgebracht werden will. Klar, Chiesa hätte in der 11. Minute das Tor machen müssen, dann glaube ich, hätte sich das alles auch irgendwie ein bisschen anders zu Ende spielen lassen können von den Italienern. Aber so wurde es von Minute zu Minute, die das Spiel andauerte, träger und gegen ja, tiefstehende Polen sehr unangenehm für Mancinis Truppe. Und auch wenn das jetzt alles so ist, will ich mal die These aufstellen. Man mag es eigentlich kaum glauben, aber ich finde, Italien hat ein Stürmerproblem in der Nationalmannschaft, tatsächlich.
Was ich, wenn ich da gleich einhaken darf, was mir da spontan so einfällt, ein Blick auf die Aufstellung gegen Polen. So, Mancini ist ja bekannt dafür, dass er in der Squadra sehr viel rotiert, sehr viel ausprobiert, immer mal wieder neue Leute reinholt und so, aber das war ja eigentlich schon jetzt auch in der Offensive Leute, die da regelmäßig spielen, aber Pellegrini nominell auf dem linken Flügel und also dieses Mittelfeld aus Barella und Verratti und Jorginho, das sieht auf den ersten Blick natürlich von den Namen her sehr gut aus, aber ich glaube, da fehlt mir auch dann schon ein bisschen Torgefahr so aus dem Spiel heraus.
Ja, ich hätte da tatsächlich auch, das war einer von der Sorte Sechser zu viel. Sie haben es teils ganz gut gemacht. Verratti hat mir ganz ordentlich gefallen. Barella war unglücklich an dem Tag. Jorginho, wissen wir es ja auch, war definitiv in den letzten Tagen an der Gitarre und beim Gesang stärker. Und ja, vielleicht ein Pellegrini weiter hinten oder hinter den Stürmern und dann auf links außen. Klar, Insigne hat gefehlt. Aber da muss man dann doch eine andere Alternative haben. Und Andrea Belotti, naja, der ist halt gelaufen, angelaufen, hat Zweikämpfe gesucht. Aber so in diesem System war er dann auch nicht der Natural Born Striker, den man vielleicht mal in so einer Partie braucht. Vor allem, wenn dann auch irgendwie Chiesa, Pellegrini und wie sie alle heißen, eben nicht komplett durchziehen und die Chancen nutzen, die rumliegen gelassen werden.
Sehr gut, dass du Belotti ansprichst. Wir haben letztes Mal in der sehr langen Folge mit dem Kollegen Henrik ein paar Fragen, die eingegangen sind, ausgespart oder verschmäht. Francesco hatte bei Twitter gefragt noch, weil Belotti ja schon wieder nicht gewechselt ist, wie wir uns so seine Zukunft vorstellen, weil er jetzt auch schon Mitte 20 ist und eben könnte natürlich auch der ewige Toro sein, der Gallo als Toro. Und ja, weiß nicht, wie siehst du das? Also ich glaube halt auch, dass das um so ein richtig großer Stürmer in der Squadra zu sein, fehlt ihm halt auch einfach dieses in Topspielen sein, Europacup und so weiter, oder?
Ja, zwingend hat er da, glaube ich, in den letzten Jahren einen kleinen Entwicklungsschritt verpasst. Ich mochte das lange, dass er da geblieben ist bei Torino.
Ja, ist grundsympathisch so, keine Frage.
Ja, absolut, aber das auch in dem System und wie er da eben gebunden ist, da geht ihm schon auch was ab. Also er hat auch dann oft gar nicht mehr die Kraft, glaube ich, seine Qualitäten auszuspielen, auch wenn seine Qualitäten eben auch die von mir eben beschriebenen sind, Zweikämpfe zu suchen, sich reinzuhauen, vorne anzulaufen. Aber wenn du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, ja, dann bist du halt im entscheidenden Moment, das hat man gegen Polen auch ein-, zweimal gesehen, dann eben nicht da in der Box, wo der Stürmer stehen muss und dann einfach ja, seine Hauptaufgabe, das Tore schießen, erfüllen kann.
Ja, würde ich voll zustimmen. Passt auch so ein bisschen zu dem, was man jetzt bisher in der Liga schon gesehen hat. Gerade dieses Spiel gegen Atalanta, da hat er ja, glaube ich, sogar getroffen, aber da hat er sich auch extrem aufgerieben und da hat dann in gewissen Situationen dann schon mal die Durchschlagskraft dann auf dem letzten Meter sozusagen ein bisschen gefehlt. Und ich hoffe, also weiß nicht, der Präsident von Torino, Urbano Cairo, ist ja auch sehr vehement in seinen Ablöseforderungen. Und wenn die Vereine nicht so viel Geld haben durch Corona, ist es natürlich schwierig. Und was ich mir vom Ding her ganz gut vorstellen könnte, wäre so, man weiß ja nicht, ob Zlatan jetzt über das Saisonende hinaus spielt, aber so ein Milan-Wechsel, oder? Also ich meine, mit den Leuten um ihn herum, so Rebic, und dann ist er so der Haller der Frankfurter Haller in dem System, so, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
Ja, das glaube ich auch. Doch, das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, den du da formulierst.
So interessant, dass er über sich selbst stolpert.
Ja, genau. ja, durchaus. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber auch trotzdem nach wie vor, dass er schon auch ein Faktor für Mancinis Truppe werden kann oder bleibt und er da weiterhin Spielzeit bekommt. Das ist ja ist nämlich auch ja kein Geheimnis, dass Ciro auch trotz seiner Tore da nicht komplett gesetzt ist.
Er hat ja auch so dieses klassische Problem, in Anführungszeichen, dass er die Leistung, die er bei Lazio gebracht hat, eigentlich nie so richtig auf das Spiel in der Squadra hat ummünzen können. Weiß nicht, ob ihm dann da jetzt halt der Luis Alberto, der kongeniale Partner, irgendwie fehlt oder woran das liegt, aber ja, er kämpfte auch sehr viel, aber die Quote ist halt nicht so doll.
Ja, ihm fehlt halt auf jeden Fall, ein Team, das komplett auf ihn zugeschnitten ist.
Das kommt dazu, ja. Ja.
Ja, wo wir dann auch wieder bei den Schwächen Immobiles sind. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass er in anderen Ligen bei anderen Vereinen nicht funktioniert hat.
Aber deshalb, du hattest ja den guten, großartigen Ciccio Caputo schon angesprochen, der wird bestimmt kein Stammspieler mehr jetzt bis zur EM, wenn sie denn nächstes Jahr stattfinden kann. Das wollen wir ja erstmal sehen, aber ich glaube, dass er sehr, sehr gute Chancen hat, Teil des Kaders zu sein.
Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, tatsächlich, auf jeden Fall. Der hat auch, der hat so Bock auf die Sache, merkt man auch. Und der bringt sich gut ein, der verbindet viele Qualitäten, aber hat eben auch diese Schlitzohrigkeit eines Stürmers, die es dann in dem einen oder anderen Moment mal braucht.
Genau, also wer das nicht gelesen hat, es gibt ein ganz großartiges Porträt über ihn bei den Kollegen von 11 Freunde, also einfach mal Caputo 11 Freunde bei Google eingeben. Das ist sein besonderer Weg, sag ich mal, von der 9. Liga bis in die Serie A und der Bierbrauer und seine Sperre wegen passiver Beteiligung am Wettskandal oder so. Das ist super lohnenswert. Und da wird er halt auch mit Inzaghi so ein bisschen verglichen. Und ich glaube, das passt ganz gut so. De Zerbi hat jetzt nach dem, also der Sassuolo-Trainer De Zerbi hat nach dem Spiel gegen Moldau gesagt, Ciccio weiß, wie man Tore schießt, kann aber auch gut mitspielen. Was für ein Mittelstürmer was Besonderes ist. Also er sagt, es ist halt nicht so da werden wir ein bisschen älter, so den habe ich ja auch nicht mehr wirklich gesehen, aber nicht so der Toto Schilacci, sondern aber halt ein, ja, der steht in der Box dann irgendwie am richtigen Ort und hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Und das ist dann, wenn es wuselig wird, so auch in der Schlussphase und so, kann das, glaube ich, ganz schön wertvoll sein, auch in so großen Spielen bei einer Europameisterschaft.
Ja, und der Werdegang ist ja tatsächlich überragend, ne? Also 9. Liga ewig lang und dann war es, glaube ich, sogar Conte, der ihn so ein bisschen nochmal auf einem neuen Niveau entdeckt hat, oder täusche ich mich da?
Genau, also er ist erst, glaube ich, in die 6. oder 5. Liga gegangen und von da hat ihn Conte dann nach Bari geholt und hat ihm quasi die Chance gegeben, sich da zu zeigen, und das hat ganz wunderbar geklappt. Dann ist das, Conte ist dann ja irgendwann von Bari weg und dann hatte Caputo da auch nicht mehr so einen leichten Stand, ist dann mehrmals ausgeliehen worden und dann kam er irgendwann nochmal wieder zurück und so. Bisschen dieses Stehaufmännchen, das steht auch in dem Porträt hier, I get knocked down und so, das ist ja, glaube ich, seine Tormusik bei Sassuolo. Und das passt offensichtlich ganz gut zu diesem Typen. Und dann ging er von Bari später irgendwann nach Empoli und da hat er, glaube ich, auch 26 Tore in der Serie B geschossen. Und seitdem er die da zum Aufstieg geschossen hat, ist er auch in der Serie A voll dabei. Richtiger Spätstarter, so. Das war bei Luca Toni ja auch ein bisschen ähnlich.
Ich wollte die ganze Zeit immer den Miro Klose-Vergleich bringen.
Oder so, ja.
Ja, aber auch nur
aufs Dado Pirjo.
Aber nur aufs Sportliche gesehen, weil sonst sind die tatsächlich doch ein bisschen konträr, würde ich sagen, so vom Charakter her.
Gut, das weißt du als Werder-Fan besser einzuschätzen wahrscheinlich als ich. Oder hast da auf jeden Fall eine klarere Meinung zu.
Ich hatte dich unterbrochen. Warst du fertig mit Ciccio?
Ja. Also, wie gesagt, ich würde ihn, der passt da auch bei Sassuolo einfach so wunderbar rein und schießt da seine Tore. Und also, ich glaube, Mancini würde sehr, sehr gut daran tun, ihn mindestens als Stürmer Nummer 3 da mit hinzunehmen.
Ja, und wenn dich so als Maskottchen oder identifikationsstiftende Figur.
Der die Kollegen dann nach dem Sieg abends eben mit Bier versorgt.
Genau. Und ich tatsächlich, also mit so einer Story, denke ich, können sich ja auch die Tifosi bestimmt sehr gut anfreunden. Und das Thema gab es ja erst zuletzt in Deutschland auch. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob sich Bastian Schweinsteiger mit Chicho Caputo identifizieren könnte. Eins ist auf jeden Fall gewiss, die Squadra Azzurra hat mehr Bierbrauer in der Mannschaft als der DFB-Spieler mit Profil.
Word.
Oder too much?
Nö.
Okay.
Also, muss ich mal überlegen, wer überhaupt deutscher Nationalspieler ist gerade, ne? Aber.
Siehst du?
Nee, geht schon, glaube ich.
Schaut zweiert.
Ja.
Gut, es gibt nochmal ein Spielchen auf jeden Fall jetzt.
Das ist ja auch so ein, um da kurz nochmal, also so ein Wahnsinn, dass man da jetzt unbedingt auch noch 3 Spiele in diese 2 Wochen pressen muss. Also,
ja, und vor allem, weil auch Freundschaftsspiele dabei waren, aber da habe ich mir sagen lassen, dass auch Freundschaftsspiele und so auf UEFA-Ebene und so Zeug auch an Fernsehübertragung und Gelder und so gebunden sind und ja, that's how it goes.
Die Spieler danken.
Ja, Grüße. Und muss ich auch sagen, also gestern in Gdansk in Polen waren auch einiges an Zuschauern da. Und klar, das war.
Sind ja eh, ne? Also da darf in der Liga ja auch ganz gut gefüllt werden, das Stadion, glaube ich.
Und da saßen die Leute zwar dann auch so in Gruppen, also vielleicht Familien, aber auch mal Sitz an Sitz oder auf dem Schoß und der eine hatte die Maske auf, der andere unterm Kinn, der eine hatte sie vergessen. 2 Kollegen mit kahlgeschorenem Kopf haben sich das Bier hinter die Binde gekippt, wie sie es gebraucht haben. Also einfach eine runde Sache, diese Nations League. Ich kümmere mich am Mittwoch noch um Portugal, Schweden und Italien spielt gegen die Elfdal aus den Niederlanden.
Das ist dann auch wieder Nations League, ne? Das ist kein Freundschaftsspiel.
Das ist Nations League, genau. Das ist Gruppe A1.
Da geht es dann ums Ganze.
Ja, da bleibt kein Auge trocken. Und dann ist wieder Liga. Halleluja. Und zwar gar nicht mal mit schlechten Spielchen am Wochenende, ne? Geht los am 17., ne? Das ist der Samstag um 15 Uhr mit Napoli gegen Atalanta. Was dürfen wir uns denn da erwarten? Beziehungsweise, was können wir gerade überhaupt von Napoli erwarten? Und was passiert da gerade so in Sachen Klage gegen die Juve? Das Thema überlasse ich komplett dir. Da habe ich gelernt jetzt.
Alles klar. Also, es ist immer noch Stand jetzt, also wir sind ja auch letzte Woche dann mit unserem Götze da irgendwie von der aktuellen Newslage überholt worden quasi. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber noch ist kein Urteil getroffen worden. Und es wird aber für diese Woche erwartet. Also Napoli ist jetzt noch in seiner Quarantäne-Bubble, also es wird ja tatsächlich auch in den italienischen Medien, dann wird immer von dieser Bubble gesprochen, in die sich dann die Mannschaften nach diesem Protokoll halt zurückziehen sollen. Und da ist Napoli jetzt noch bis Freitag offiziell drin und Samstag, sie haben ja das Heimspiel, dann das heißt, sie müssen auch nicht irgendwo anders hinfahren. Das heißt, es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass das stattfinden kann. Was jetzt das Urteil anbelangt, ist, finde ich, also so wie ich das rausgelesen habe, immer noch keine hundertprozentige Tendenz jetzt rauszulesen. Also es haben sich tatsächlich wieder mehrere Leute zu Wort gemeldet. Da gibt es einmal dieses, wenn man das auf Englisch übersetzt, ist das Technical Scientific Committee, also schätze ich mal so eine Beratung, Politikberatungskommission aus medizinischem Personal und die haben gesagt, dass das alles richtig ist, was Napoli gemacht hat. Die haben eben auch nochmal hervorgehoben, ja, der Fußball steht eben nicht über allem und diese ASL, also diese lokale Behörde, Gesundheitsbehörde hat eben diese Rolle, Supervisor quasi für den Fußball zu sein und deswegen haben sie auch die Autorität, das zu entscheiden. Es hat ein Dr. Francesco Branconaro bei Radio Kiss Kiss, das ist ja so der Napoli-Haussender, gesagt. Also gut, da werden sie dann sicherlich auch nicht den, der komplett auf der Juve-Seite ist, interviewen vielleicht. Juve wiederum setzt halt ein bisschen darauf, was ich auch letzte Woche schon angesprochen hatte, dass eben dieses Protokoll immer eher ein bisschen lax angegangen wurde. Und wenn Napoli jetzt quasi damit durchkommt, würden sie einen rechtlichen Präzedenzfall schaffen. Und das ist irgendwie so Juves Punkt. Und ich glaube auch deshalb, weil das eben ganz schwierig ist, weil es sowas vorher noch nicht gegeben hat, braucht halt diese Disziplinarkommission so lange, um das zu entscheiden. Hat sich auch noch fand ich ganz witzig, der Gouverneur von Kampanien, also der Region, in der Napoli liegt, De Luca, der hat sich auch geäußert und hat Agnelli für den Juve-Präsidenten gedisst ein bisschen, weil der ja gesagt hat, wir waren im Stadion, wir haben uns auf unser Protokoll hat sich auf das Protokoll halt berufen, wir waren da, wir mussten das machen und so weiter. Und das möchte ich einmal kurz vorlesen, dieses Zitat, weil das auch ein bisschen eigentlich dazu passt zu dem, was wir mit Ehre und so weiter, Größe eines Weltclubs und so gezeigt haben.
Ja, ich bin gespannt.
Der Juventus-Präsident ist ein Mann mit Leidenschaft, nicht nur für den Fußball, sondern auch für die Philosophie. Und deshalb erinnere ich an die Worte Schopenhauers: Der Ruhm muss gewonnen werden. Ehre ist nicht genug, um ihn nicht zu verlieren.
Ja.
Lass ich mal so stehen.
Lassen wir mal so stehen. Sportlich gesehen wird das auf jeden Fall ein höchst unterhaltsames Spiel, nehme ich an. Wenn es denn dann stattfindet, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und das sozusagen das Vorprogramm für das Derby Inter gegen Milan. Und aller Voraussicht nach wird das Zlatan auch wieder mitwirken.
Ja, also er ist, glaube ich, Freitag hat er sich gesund gemeldet. Und ich gehe immer, also er war ja asymptomatisch, wie sagt man. Das hatte Tom ja vor 2 Wochen schon gesagt. Von daher würde ich mal stark davon ausgehen, dass er da mitmachen kann. Also er wird ja sicherlich auch in seinem Anwesen irgendwelche Laufbänder und technischen Gerätschaften haben, dass er da nicht jetzt in den 2 Wochen Quarantäne seine Kondition verloren hat. Und wäre ja eigentlich auch schade, wenn er das verpasst.
Absolut, vor allem, weil es für Milan, ich schaue gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele ohne Sieg, der letzte 2017 in der Coppa mit 1-0 nach Verlängerung, oder war das, ja.
Das war noch Cutrone. Bei beiden Vereinen noch so, ja, Cutrone, das waren bei beiden Vereinen auch noch ganz wilde Zeiten, wenn man das mit jetzt vergleicht.
Also da aber definitiv, und ich sehe die Möglichkeit gar nicht mal als so gering an, dass Milan da vielleicht sogar auch 3 Punkte mitnimmt. Inter wirkt für mich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie in der Länderspielpause gemacht haben, aber viel arbeiten, wenn alle auch wieder in der Gegend unterwegs waren, wird da nicht möglich gewesen sein. Glaube, dass Contes Truppe noch nicht komplett auf 100% Antonio ist.
Da bin ich bei dir. Also er ist natürlich, Rebic fällt weiterhin aus, so hinten Romagnoli ist dann auch noch nicht wieder fit. Aber ja, Milan hat dann ja auch bei einem nicht so herausragenden Spiel gegen Crotone gezeigt, dass sie eben dann, wenn sie die Chance bekommen, dann eben auch da sind. Und Inter hat am Chancen zulassen nicht gespart in den letzten Wochen.
Ja, und absolut.
Das, also wenn sie Zlatan oder Leao oder auch Diaz oder wen auch immer in die Position bekommen, dann ist Milan auf jeden Fall mehr als in der Lage, da 1-2 Tore gegen Inter zu schießen. Gleichzeitig auch natürlich wird Inter vorne wirbeln, die gefährlichen Jungs da, und könnt eigentlich auch, also sonst, also früher war für mich immer das Derby so ein bisschen, ja gut, wird halt irgendwie ein 1-0, Shevchenko marmelt dann einen rein und das war's dann, spielerisch keine Highlights. Ich glaube, das könnte ein bisschen besser werden.
Glaube ich auch. Zeitgleich findet Sampdoria gegen Lazio statt. Da muss dann die SS mal zeigen, was sie ohne das hört sich komisch an, dann mussten die Laziali zeigen, was sie ohne Immobile so drauf haben. Für wie viele Spiele ist der eigentlich gesperrt worden? Ich habe es gar nicht mehr verfolgt. Hast du das gerade auf dem Schirm?
Nee, vielleicht, das kann ich nachgucken. Ich klicke einmal auf dieser Transfermarktseite herum.
Ja, ich habe das doch auch nur gemacht, dass du es dann noch so mal ein bisschen Cross-Promo machen kannst. Und ja, in der Zwischenzeit sage ich euch noch.
Steht nur ein Spiel, aber vielleicht ist die das auch. Ich kann ja.
Das kann ich mir
vielleicht, weil es mildernde Umstände sind, weil es dann eigentlich.
Weil es Vidal war?
Ich weiß nicht. Ja, genau.
Okay, oder weil es Giro ist. Oh, das müssen wir nochmal recherchieren. Beziehungsweise, oder auch nicht, dann haben wir es hier halt mal irgendwie keine komplette Fachkompetenz oder Faktencheckerei betrieben. Ich kommentiere das Spiel auch nicht. Also ich muss ja auch nicht nach dem Spiel, das ich kommentiert habe, gucken, wie lange ein Spieler gesperrt worden ist. Whatever, jetzt war Länderspielpause. Lass mich alle in Ruhe.
Kurz zu Mailand noch einmal beste Grüße raus an den Twitter-Kollegen Altra Vita, auch eine absolute Folgeempfehlung auch für seinen Blog. Der hat den kleinen oder größeren Dachschaden bei den ganzen
krassen Regenfällen. An seinem Haus, muss man sagen.
Ja. Er hat ja selbst geschrieben, wenn es nur der eigene wäre. Ne? Also alles Gute dir. Hoffe, dass das kriegt ihr da irgendwie alles hin. Auch die Nachbarn drumherum, die es teilweise noch schwerer getroffen hat, das sah schon scheiße aus.
Jo, auch von mir. Beste Grüße. Kai Tippmann heißt der Herr im echten Leben, hat unter anderem auch das Buch, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, Stadionrebellen, übersetzt. Das hat Erlebnis Fußball herausgegeben, ja, beziehungsweise in Deutschland verlegt, kann man sich gerne mal reinziehen. Ist tatsächlich sehr interessant. Die Geschichte der italienischen Ultras, höchst spannend und aufschlussreich. Ich bin da jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr interessiert am Ultra-Dasein, aber da waren ganz viele Sachen dabei, gerade aus den Anfängen, die mir so noch nicht bewusst waren. Der Samstag, wir haben es angesprochen, Sampdoria Lazio ist mega krass voll, weil am Abend spielt dann auch noch Juventus bei Aufsteiger Crotone. Ich glaube, auch wenn es da noch ein bisschen stottrig daherkam in den ersten Spieltagen, dürfte das eine klare Angelegenheit werden für Juve, oder Marius?
Crotone hat jedenfalls bisher, auch wenn sie sich immer Mühe gegeben haben, nicht den Eindruck gemacht, als hätten sie da bei Juve krass was entgegenzusetzen. Es war ja bei Juve auch dann wieder ein bisschen Stress mit der Bubble, aus der Ronaldo und Danilo dann als Erste irgendwie ausgebrochen sind und danach gesagt haben, ey, was soll das irgendwie mit dieser Bubble. Aber ich glaube nicht, dass das den Fokus der Mannschaft nimmt, und ich schätze auch, dass das eine klare Angelegenheit wird.
Oh, apropos Mühe gegeben. Luigi Del Neri, kurzer Ausflug in die Serie B. Was meinst du, wie viel Zeit hatte er sich Mühe zu geben innerhalb von einem Monat und zwei Spielen?
Ja, das war auf jeden Fall italienischer Fußball in Reinform oder das Drumherum. Del Neri hat, um das kurz einzuordnen, Anfang September Brescia übernommen, die ja abgestiegen sind, von Diego Lopez, der auch erst im Februar gekommen war und dann bravourös den Klassenerhalt nicht geschafft hat. Liegt nicht unbedingt an ihm, die Mannschaft war halt einfach nicht gut genug, so, keine Frage. Aber ja, Del Neri hat dann genau zwei Spiele Zeit bekommen, hat da im ersten Unentschieden geholt, das zweite hat er 0-3 gegen Cittadella verloren, die gerade Tabellenführer in der Serie B sind. Und dann war das dem guten Massimo Cellino, Freunde des englischen Fußballs kennen seinen Wahnsinn auch noch aus Leeds, dem war es das dann genug. Und ja, das ist einfach, ja, keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Also,
dann mach doch Folgendes.
Diego Lopez ist jetzt übrigens auch wieder da. Natürlich.
Ah, perfekt, ja, der Stadt wahrscheinlich, das ist auch wieder, super, das ist einfach, wie du schon sagst, das ist Bella Italia, Trainer hin, Trainer her, das macht Spaß, aber genau. Bevor du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, mach doch mal, das ist nämlich meine neue Lieblingskategorie, die hast du einfach einmal so unabgesprochen eingeführt, Die Kategorie, ich habe noch keinen Namen dafür, ihr seid wieder herzlich dazu eingeladen, uns da Vorschläge zu schicken. Spieler, die man nicht bei einem Verein erwartet hätte, die dort aber schon gespielt haben.
Genau,
Ausgabe Brescia Calcio sozusagen.
Ein kurzer Einwurf noch zu Del Neri, der hat nämlich gesagt, es ist mir in diesen 4 Wochen, in denen er jetzt Trainer in Brescia war, klar geworden, dass er es mit 70 immer noch kann und er hofft, dass er irgendwo noch anders die Chance bekommt. Also Vereine ohne Trainer, Gigi Del Neri ist bereit.
Cool, vielleicht macht Peter Neururer Co-Trainer, ich glaube, der kann es auch noch.
Auf jeden Fall, also der hat doch auch... Ach ja, Naldo musste darunter leiden, ne?
Ja.
Klar, Brescia hat natürlich zumindest in den letzten 20, 30 Jahren, wo man dann die Namen noch ein bisschen präsenter hat, ein bisschen mehr Serie A Zeitgenossen als Monza und Ascoli. Deswegen, also der Name Roberto Baggio, den muss ich da, glaube ich, jetzt nicht noch großartig hervorheben. Aber bei einem hat es mich dann doch wieder überrascht, dass der da auch noch zum Ende seiner Karriere nochmal gewesen ist, der gute Pep Guardiola. Ich weiß gar nicht, ist er von der Roma dahin oder war es andersrum? Ich glaube, er ist von der Roma zu Brescia gegangen.
Das wusste ich tatsächlich. Glaube ich, jetzt bin ich auch mal drüber gestolpert in der Spielvorbereitung.
Genau, und zur gleichen Zeit, da war dann eben auch Baggio da und da war auch Iglitare da natürlich, der Legendäre. Und Andrea Pirlo, das ist auch bekannt. Luca Toni, natürlich. Marek Hamšík, das ist sicherlich auch noch ein Begriff, dass er von Napoli aus dahin gegangen, andersrum von da aus nach Napoli gegangen ist. Andrea Caracciolo muss man natürlich immer erwähnen, Brescia-Legende. Was ein bisschen spezieller, Savio Ensirico natürlich, der von da aus seinen großen Schritt zu West Ham gemacht hat und danach kam dann nicht mehr so viel. Ich übrigens am Silvestertag 2008 mit 18 Jahren eins meiner ersten Interviews geführt.
Oh, okay.
Das war auch interessant. Total nervös gewesen davor. Er aber, glaube ich, auch. Er war ja nicht älter als ich. Auch noch bei Brescia gespielt hat Manfred Binz.
Oh,
alle Eintracht-Fans natürlich sehr gut kennen.
Ja, Gude und Grüße.
Genau. Dann auch das wusste ich tatsächlich auch vorher überhaupt nicht. Ein weiterer Deutscher, Albert Brülz, der
nie gehört.
Nee, in den 60ern bei Gladbach gespielt hat und von da aus dann irgendwie nach Italien gegangen ist. War ein, zwei Stationen, das haben ja damals viele Deutsche auch gemacht. Luca Toni habe ich gerade schon erwähnt, oder? George Hagi hat auch bei Brescia gespielt.
Oh.
Dann Grüße an die Werder-Fans, Pierre Vaumet.
Oh. Klasse.
Legende, oder?
Das war kein Fehleinkauf, nein, glaube ich nicht.
wichtig zu erwähnen auch natürlich, wenn wir bei Hagi sind, Florin Raducoiu, der lange Zeit, ich glaube, der Einzige war, der Tore in allen 5 Top-Ligen gemacht hat.
Mhm, ja, genau. Oh, das ist ein gutes Spiel. Sagt uns mal, welche die anderen waren.
Paulsen.
Mhm.
Pierre Vaumet.
Mhm. Ja, nein, du sollst... Ach,
sorry. Ja. Die anderen sollen es sagen.
Ja, genau, die Zuhörer. Dann habt ihr noch welche offen.
Das waren ja die offensichtlichen. Also.
Hast du noch andere Namen von Brescia? Dann musst du sie jetzt schnell raushauen, weil jetzt sind wir doch ein bisschen wieder, ich bin heute so zeitlich in 5 Zug. Es tut mir leid, die Nations League, der Terminplan ist voll.
Einer, den ich auch natürlich bei beiden Vereinen vorher auch schon genannt habe, er musste auch bei Brescia spielen, Luigi Di Biagio.
Ah. Ein Genuss. Ein Genuss wird auch sein, was wir nächste Woche vorhaben, denn Ernst Mosch, Markus heißt der, glaube ich, in Real Life, wollte, dass wir mal über die Trikots der Serie A sprechen. Das machen wir nächste Woche. Ich weiß auch schon, was mein Lieblingstrikot ist, das verrate ich jetzt aber nicht. Also, wenn das mal nicht ein Cliffhanger ist.
Und ihr alle, die es hört, schreibt doch mal, was eure Lieblingstrikots sind und dann können wir das in der Luft zerreißen oder auch nicht.
Du bist einfach ein 1A-Community-Manager, Marius. Muss ich ganz klar so sagen. Haben wir sonst noch was? Bewertung haben wir wieder bekommen. Herzlichen Dank. Auch ein nettes Feedback. Also zum Podcast, nicht zu meinem Live-Fußball-Kommentar, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Vielen Dank fürs Zuhören. Marius, haben wir noch was?
Nö, also macht das.
Was macht Parma gegen Udinese?
Es sind ja so viele neue Leute dazugekommen am Deadline Day, 5 oder 6. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, ich kenne die gar nicht alle so gut. Aber gegen Udinese musst du gewinnen. Ganz klar.
Word. Dann nehmen wir das als Schlusssatz. Parma muss gegen Udinese gewinnen. Ihr müsst bewerten, Kommentare schreiben, Fragen stellen und abonnieren. Und whatever. Bleibt uns gewogen. Hat Spaß gemacht, Marius. Vielen Dank euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Forms.